Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Cashflow Conference Podcast. Wir haben ja zum Zweck hier, möglichst vielen Leuten beizubringen, wie sie übelst heftiges passives Einkommen generieren. Also wirklich passives Einkommen. Immobilien sind ja nicht unbedingt das passivste von allem, aber auch eine Möglichkeit. Heute haben wir jemanden zu Gast, der durchaus bekannt ist. Auf den verschiedensten sozialen Medienkanälen ist er ein bekanntes Gesicht, hier und da auch mal im Sat.1 Frühstücksfernsehen als Experte anzutreffen. Simon, herzlich willkommen. Schön, dass du heute in mein Hotelzimmer gekommen bist.
Vielen Dank für die Einladung, Tobi. Ich freue mich, hier zu sein.
Hört sich ein bisschen strange an, aber wir machen wirklich nur einen Podcast heute.
Ja, ja. Und ich hatte auch noch Wechselsachen dabei. Ne? Also das sah komisch aus, als wir beide dann hochgestafft sind.
Ach so, ja, richtig, ja, Wechselsachen. Ich dachte, du sagst jetzt, als wir uns umgezogen haben.
Nein. Wir sehen noch immer so aus.
Ja, das stimmt. Ja, also wir kennen uns persönlich ja noch gar nicht so arg lange. Ja. Ich glaube, den ersten Friendzone-Touchpoint hatten wir auf dem Immocation Festival.
Absolut.
Im November 2023. Ja, und wir haben uns sofort ineinander verliebt und es war ein guter Start einer Freundschaft.
Definitiv.
Und ja, online kenne ich, glaube ich, sehr viele. Vielleicht sagst du mal ein, zwei Sätze dazu, wie man dich online finden kann.
Ja, tatsächlich. Online bin ich unterwegs als Finanznerd und da jetzt seit 6, 7 Jahren vor YouTube gestartet damals mit Steuervideos. Hat keiner geguckt, hat keinen interessiert, aber ich fand es irgendwie toll, den Leuten Mehrwert mitzugeben. Das Ganze ist dann doch gewachsen und irgendwann meine Hauptpassion geworden. Ich mache jetzt nur noch das und nicht mehr aktive Beratung, was ich vorher noch gemacht habe. Und ja, mittlerweile auch TikTok, Instagram, da läuft es ganz gut. Wir haben vor kurzem die 1 Million Follower geknackt. Das läuft sehr gut.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Das habe ich gar nicht gesehen. Auf TikTok?
Nee, tatsächlich alles zusammen. TikTok, Insta, YouTube zusammen.
Wenn du jetzt alles zusammennimmst, hast du entspannte 1 Million Menschen, die dir folgen.
Ja. Irgendwie unvorstellbar heute noch, aber es steht zumindest drin im Profil.
Ja, es ist echt heftig viel, ja. Und was ich ganz interessant finde, du hast ja auch ein ganz klares Videoformat. Ja. Jeder, der dem Finanznerd folgt, erkennt das. Du bist unverkennlich, hast so eine eigene Brand da auch aufgebaut. Und vielleicht noch mal ein bisschen weiter vorne. Es fängt ja selten an, dass jemand...
So ist es.
Ja, nochmal, um weiter vorne anzufangen. Wir hatten gleich gerade eine kleine Unterbrechung, das habt ihr nicht gehört. Vielleicht kleine Info an Cutting. Vielleicht schneidet ihr das Klingeln trotzdem rein, weil es witzig ist. Du hast ja nicht ganz vorne angefangen und hast gesagt, hey, ich komme von der Schule als echter Berliner. Du bist ja echter Berliner.
Absolut, ja.
Selten. Also ich treffe in Berlin viele Berliner, aber du bist ein echter Berliner. Ja. Hier geboren, nicht aus Stuttgart eingewandert oder
ganz
so.
Ganz genau, ja.
Sondern ein echter Berlin-Boy. Auch selten und eigentlich nicht, weil es gibt viele, aber ich treffe nicht so viele.
Das ist der Punkt. Man trifft tatsächlich nicht so viele davon, aber ich glaube, weil die Berliner an sich auch nicht ganz so netzwerkfreudig sind, wie die Menschen aus anderen Regionen, ist zumindest mein Empfinden.
Ah ja, okay. Ja. Ich finde, Berlin ist immer netzwerkfreudig, aber hier ist halt auch viel Tourismus und viele Baden-Württemberg-Flüchtlinge und so Sachen.
Und genau, das ist der Punkt. Dann kannst du super netzwerken, aber die reinen Berliner irgendwie, naja, doch ein bisschen grummelig.
Ich hatte übrigens gestern meinen ersten Tag in der Schwäbischen Straße, meinen ersten Termin.
Warum?
Weiß nicht, Zufall. Gott wollte es so.
Ja. Das passt.
Ja, habe ich auch gedacht. Witzig. Du bist in Berlin aufgewachsen.
Ja.
Dann warst du in der Schule. Wie war so dein Werdegang?
Ja.
Mehrere?
Schwierig tatsächlich. Okay. Also ich bin...
Lass uns gerne über schwierig sprechen. Das ist immer spannend und gibt Learnings.
Ja, also ich habe tatsächlich nicht den klassischen Weg hinter mir. Wenn man mich heute sieht und ich den Leuten so ein bisschen sage, wie mein Werdegang war, dann sagen die, kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Das ist der häufigste Satz, den ich höre.
Fühle ich genauso. Wenn ich dich so anschaue, würde ich sagen, okay, der hat auf jeden Fall Schule, Abi, Studium und total straight die Linie. Also, du wirkst total klar und aufgeklärt. Und
ja, tatsächlich. Das mag so sein, aber so war es tatsächlich nicht. Aber ich bin dankbar dafür, weil letztendlich führt alles zum heutigen Tag. Aber ja, ich bin ganz normal hier in Kreuzberg, damals in den Ende der 80er und 90er Jahre, da war es nicht ganz so schön hier.
Ich wollte gerade sagen, Berlin. Da war Kreuzberg auch noch anders als heute, oder?
Ganz anders und da musstest du früh lernen, sozusagen deinen Kopf einzusetzen, weil körperlich wäre das nicht unbedingt gegangen.
Die anderen waren alle schon älter. Kopfnuss.
Ja, das hat eben genau nicht funktioniert. Da hatten die anderen einen Vorteil und dementsprechend war das schon ein interessanter Weg auf jeden Fall dann mit der Grundschule. Ja, und dann habe ich viel Bewegendes hinter mir. Ich habe die Schule gewechselt. Ich musste sie auch wechseln. Ich bin dann sitzen geblieben in der 11. Klasse.
Welcome to the Club.
Welcome to the Club, genau das.
Ich habe ein bisschen früher schon, aber...
Ach, tatsächlich, ja.
Trendsetter in der 3.
Dritte ist sehr, ja gut, das ist sehr gut.
Unkonventionell.
Unkonventionell, da wolltest muss ich angeben. Ja. In der dritten war ich noch der Schulbeste. Das Echt? Lag aber nicht an mir, dass ich so gut war, sondern die anderen waren mit anderen Dingen beschäftigt. Sagen wir es mal so. Also wir hatten eine sehr,
Dealen.
Genau, eine soziale Brennpunktschule und da konnte man ganz gut dann auch, oder einfach der Beste sein.
Aber aus diesem Umkreis kommt, ja. bist du natürlich wahrscheinlich auch in der Lage, in allen, sagen wir mal, Facetten der Gesellschaft zu spielen.
Absolut. Also ich fühle mich wohl in der Berliner Kneipe mit irgendwie den Leuten, könnte aber auch jetzt hier im Adlon oder wo auch immer mich an den Tisch setzen und das fühle ich mich trotzdem wohl, es würde funktionieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein großer Benefit, den ich mitgenommen habe von früher, einfach diese Erfahrung zu nehmen und das finde ich eigentlich auch das Spannende. Also ich mag immer Dinge anders zu machen als die anderen.
Okay.
Nicht den einzigen Weg, ja, aber schon zu schauen, was kann man irgendwie besser machen oder anders und darüber dann einen Erfolg zu generieren. Und das hat ganz gut funktioniert, weil diese Erfahrung, die habe ich nun mal für mich gesammelt und die kann man dann von außen vielleicht auch gar nicht so einfach kopieren.
Deine Online-Präsenz wirkt auch anders als von den anderen.
Schön zu hören.
Du hast da auf jeden Fall so einen Signature-Stil entwickelt, also zumindest aus meiner Perspektive. Mhm. Das, glaube ich, hat halt einen hohen Wiedererkennungswert.
Danke, ja. Das ist mir wichtig, auch schön, dass jemand sagt. Also,
cool. Ja, also ich kann mir das gut vorstellen, weil wenn ich so durchswipe, was ich eigentlich nie mache, weil ich lade hoch und verlasse die App. Ich glaube, die App mag das auch gar nicht so gerne.
Nein, glaube ich nicht.
Ja. Ich glaube, da brauche ich jemanden, der für mich durchswipe dann, und ich Videos von dir halt dann eingespielt bekomme. Dann, es ist halt, der Erkennungswert ist sehr schnell und bei anderen Leuten brauchst du halt manchmal ein bisschen länger, finde ich so. Bis du merkst, okay, das ist jetzt, keine Ahnung, irgendjemand anderes. Bei Teaching Finance ist es auch noch so, dass es sehr schnell geht, finde ich, und beim Fabi, weil die halt ihre Brandings haben. Aber ansonsten ist es häufig so, dass ich sage, ja, okay. Und das ist schon eigentlich zu lang, weil dann ist es schon, vielleicht schon weggeswiped.
Cool zu hören, dann mache ich genauso weiter.
Ja, ist vielleicht ein Erfolgsgeheimnis vom Finanznerd, wer weiß es nicht.
Ich hoffe, und vielleicht hat das auch dazu geführt, dass dann eben mal das Fernsehen anruft oder andere Dinge. Das sind ja Sachen, die dann daraus entstanden sind, mit denen ich selber nie gerechnet habe. Also du wirst es selber kennen. Gut, bei dir hat es vielleicht einen anderen Grund gehabt oder wann du angefangen hast. Aber das war für mich ja nie das Ansinnen. Ach, ich will dann mal ins Fernsehen oder habe dann mal ein Buch oder diese ganzen Sachen oder lebe davon.
Mhm. Also jetzt hast du viele Sachen angesprochen, die spannend sind. Fernsehen, Buch, davon leben. Ganz kurz noch zu deinem Werdegang.
Ja.
Du hast Schule gemacht und...
Hab dann abgebrochen. Bin ja in der 11. sitzen geblieben, wie erwähnt. Und wurde dann von der Schule gebeten danach. Also ich war eher auf... Ich habe das eher als Freizeit- und soziale Veranstaltung genutzt, die Schule damals. Und war einfach nicht mehr mein Ort ab der 11. Klasse. Ich hätte es locker geschafft, aber ich war mit anderen Dingen beschäftigt. Umreißen wir es mal so. In der Tiefe war das natürlich viel spezifischer. Und dann war genau die Frage, was tue ich? Und niemand wollte mich. Schlechter Schulabschluss. Meine Eltern wollten mich auch nicht mehr unbedingt so haben, weil die gesagt haben, ja, nicht ganz so einfach. Mein Vater hat in der Schule gearbeitet und ich habe mit meinem Verhalten eher seinen Ruf auch noch beschädigt.
Das hat ihn mäßig gefreut.
Fand er gar nicht gut und kann ich aus heutiger Sicht absolut verstehen als Papa jetzt. Und dann war eigentlich nur die letzte Notlösung, meine Schwester hat in einem Versicherungsmaklerbüro gearbeitet und ich kriege jetzt da einen Ausbildungsplatz über sie. Letzte Chance, verkack's nicht, Simon, ja, und fang hier an, kriegst 250 Euro im ersten Lehrjahr und im dritten 275.
Pro Monat.
Pro Monat,
okay.
Das war die Ausbildungsvergütung, währenddessen die anderen alle 800, 900 bekommen haben.
Die Ansage, verkack's nicht, Simon, die kam?
Die kam aber straight. Sowas von klar, weil das war ein kleines Maklerbüro. Sie hat dort gearbeitet seit, ich glaube, da schon 8, 9 Jahren damals. Das heißt, sie hat ihre Hand das letzte Mal ins Feuer für mich gelegt. Das war auch die Ansage dazu. Und ich wusste, jetzt musst du. Und es hat gepasst.
Und
das
wer
war
das ist Schöne. Jetzt der Babo, kannst du sagen?
Ja, definitiv meine große Schwester gewesen und ist sie auch heute noch.
Okay, bleibt auch so meistens, ja.
Definitiv, ja.
Ja, mega spannend. So hast du auch auf jeden Fall schon mal den Schulterschluss zum Finanzbereich gelegt gerade.
Ja.
Da weiß jeder, okay, der Typ hat tatsächlich auch eine Ausbildung da drin.
Ja.
Viele sind ja unterwegs und erzählen Geschichten und haben keine Ausbildung. Das ist ja sehr umstritten. Der ein oder andere findet es gut, weil jeder kann sich selber ausbilden. Klar, das kann man machen, aber nichtsdestotrotz ist manchmal hier und da eine offizielle Ausbildung und wirklich mit solidem Hintergrund auch gar nicht so schlecht.
Definitiv. Und ich sehe es auch als Vor- und Nachteil. Der Vorteil ist, wenn du eine Ausbildung hast und dich lösen kannst von dem, wie du es dort gelernt hast, dieses doofe, nervige Verkäuferzeug, was du halt dort immer mitbekommst, durch die Menschen auch um dich herum in der Ausbildung. Wenn du das ablegen kannst, dann ist es geil. Weil dann hast du das Fachwissen, das Fundierte, und das dann vermittelt zu bekommen, das finde ich einen riesen Vorteil. jemand, der nicht aus der Branche kommt, hat natürlich den Vorteil, der muss dieses doofe Verkäuferzeug gar nicht erst abschütteln. Ja. Ja, also insofern sehe ich es auch wie du, es kann Vor- und Nachteil sein. Mhm. Aber ich bin froh, dass ich dieses Wissen habe. Ich habe danach einige Ausbildungen noch nachgeschoben, weil mich das Thema einfach so interessiert hat. Und heute kann ich natürlich gut profitieren, dass ich auch so breit aufgestellt bin. Also ich muss nicht nur Aktien machen, ich muss nicht nur Immobilien machen, ich kann nicht nur Darlehen oder Versicherung, sondern ich kann aus diesen unterschiedlichsten Bereichen profitieren und mir einfach Content auch rausziehen. Und das ist natürlich ganz cool.
Und auch beurteilen, welcher Content, der im Internet sich so bewegt, falsch ist oder richtig ist. Ja. Weil viele ja das vielleicht auch gar nicht so einordnen können, hey, ist das eine sinnvolle Geschichte, die da gerade erzählt wird oder nicht? Das finde ich ganz spannend, ja. Also für mich war meine Zeit bei Tekis auch sehr prägend und war sehr wertvoll, weil ich viel gelernt habe. Und das hat mich auch so in die Finanzbranche reinkatapultiert. Jetzt hast du da deine Ausbildung gemacht, die hast du abgeschlossen?
Ja, abgeschlossen, das heißt, nach 2,5 Jahren. Bin ein halbes Jahr auch später eingestiegen, also auch da wieder unkonventionell, weil der Jahrgang lief schon.
Ah, ja.
Und ich habe das nur über meinen Chef hinbekommen, weil ich mich dann 2 Monate hingesetzt habe, habe das halbe Jahr aufgeholt, habe dann auch verkürzt am Ende. Also das hat wirklich gut funktioniert, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Mhm. Das war das, was mir in der Schule gefehlt hat. War besser als Schule, so sieht's aus. Ja.
Und wann kam dann quasi der Bruch, dass du gesagt hast, hey, ich werde jetzt auf einmal Social Media Star?
Der hat tatsächlich gedauert. Also meine Ausbildung habe ich begonnen 2006, war 2008 fertig dann. Und dann war ich erstmal selbstständig Versicherungsmakler gewesen, weil ich wollte immer von Anfang an gleich selbstständig sein. Ich hatte so ein bisschen Autoritätsproblem, habe ich auch heute noch. und dann habe ich mich auch direkt selbstständig gemacht, habe natürlich das ganze Umfeld gesagt, bist du wahnsinnig, geh doch jetzt ins Angestelltenverhältnis, du kannst doch was. Tob dich da aus. Aber nein, ich wollte mich richtig austoben, bin auch richtig hingefallen, sagen wir mal.
Erklär genauer.
Das Problem war, dadurch, dass ich ja vorher in meinem Lebensweg nicht ganz so ordnungsgemäß war, hatte ich natürlich jetzt auch nicht ein tolles Umfeld.
Okay,
und gut. Im Finanzvertrieb oder auch als Makler.
Das ist von Vorteil natürlich, ja.
Wenn du das Umfeld hast, dann kannst du jemanden fragen, dann kennt dein Onkel vielleicht jemanden oder die Tante oder der beste Freund. Und die konnte ich alle nicht fragen. Die wollten nicht und dementsprechend war das schwierig und dann habe ich auch noch einen Unfall gebaut, den ich selber verschuldet habe und bezahlen musste. Und auf einmal stand ich dann mit, ich glaube knapp 30.000 Euro waren das damals
Schulden krass. Da. Wie alt warst du damals?
Damals muss ich gewesen sein, 22 zum Zeitpunkt des Unfalls.
Sehr viel Geld.
Sehr viel Geld, insbesondere weil ich auch nichts ansparen konnte. Ich kam ja nicht aus dem Elternhaus, wo ich irgendwie mit 18 so einen Sparvertrag bekommen habe, sondern ich habe mit 16...
Wo deine Eltern quasi das Video vom Finanznerd gesehen haben und das Kindergeld in den S&P 500 investiert haben.
Das wäre es gewesen. Ich werfe es ihnen nicht vor. Damals gab es kein Social Media.
Aber es wäre krass, oder?
Es wäre der absolute Start gewesen.
Also ich glaube, für jeden ist es ein krasser Kicker. Überleg mal, 150, wie viel ist Kindergeld? Hey, ich bin da nicht drin. 180 Euro?
Irgendwas? Damals waren es aber 150 Euro.
154
heute sind es 250
sowas,
und damals waren es so 150, 162 ging die Schritte los. Ich habe mein Kindergeld auch bekommen übrigens ab dem 16. Lebensjahr, weil da bin ich ausgezogen, musste davon aber alles selber dann bezahlen.
Okay, das ist aber krass viel.
Ja, ging allein ein Handyvertrag damals.
Nee, ich meine, es ist viel zu bezahlen
für 160. Richtig, Also blieb eigentlich nicht viel übrig, ich konnte auch nicht mit Geld umgehen. Ich habe den Handyvertrag gemacht, der hat 90 Euro im Monat gekostet.
Du meinst, damals keine Flats. War ein bisschen was von der Liquidität verbraucht.
Ja, ziemlich doof, aber so war ich schon immer sehr extrem. Mhm. Und dementsprechend hatte ich also gar kein Polster auch mit zum Zeitpunkt dieses Unfalls. Und wenn du dann so 30.000 vor dir her schiebst.
Wie hast du das gelöst?
Das habe ich tatsächlich gelöst, indem ich die Selbstständigkeit leider beendet habe. Mhm. Ich bin ins Angestelltenverhältnis gegangen, was auf der einen Seite total entspannt war, weil vorher hatte ich 60, 70 Stunden Wochen. Jetzt saß ich auf einmal 40, 45 Stunden bei so einer Versicherung. Das war für mich mega entspannt. Die anderen haben alle gemeckert, wie doof das doch da ist und wie anstrengend. Und für
aber
mich war das,
du hast halt Geld verdient. Und
ja, so war ein bisschen wie ein Halbtagsjob. Mhm. Und dann habe ich abbezahlt. Ich bin zu meinen Eltern zurückgezogen, damit ich keine Mietkosten mehr habe. Und habe im Monat 700, 800 Euro abbezahlt von meinem Gehalt sozusagen. Und habe dann krass, im Esszimmer auf einem Klappbett bei meinen Eltern gelebt.
Mhm, geil.
Mit 22.
Ich cool. liebe die Geschichten, weil das ist immer die, das ist die Geburtsstunde von Erfolg, sowas. Ja, diese ganzen Rückschläge und diese schwierigen Situationen. Weil wer quasi zu behütet ist, der hat selten dann diesen Drive und diesen Elan und dann auch mal richtig einen Kicker zu geben. Das heißt, du hast dann, wie lange hat es gedauert? 2, 3 Jahre, 4 Jahre?
Wie lange ging
diese Phase?
In etwa, also sie hat sich länger angefühlt, weil ich auch gleichzeitig meinen Führerschein verloren hatte. Ich musste dann erstmal.
Wenn es läuft, dann läuft's, oder?
So ist es, ganz genau. Ja, ich musste noch einiges tun, um meinen Führerschein erstmal wiederzubekommen. Insofern, die Phase hat sich unendlich lang angefühlt.
Was heißt einiges tun?
Man muss Übungen machen, genau. Ja. Und diese Übung muss man üben vorher und alles Mögliche, sich auf einmal mit einem Verkehrspsychologen unterhalten über das eigene Leben. War eine sehr spannende Zeit auf jeden Fall. Heute nehme ich sie gerne an. Damals hätte ich sie gerne sofort gestrichen und alles rückgängig gemacht. Aber wie schon vorhin gesagt, alles führt zum heutigen Tag. Insofern war es ja nicht verkehrt.
Im Nachhinein sind wir halt auch immer schlauer. Also ist klar. Ja. wenn ich von hinten auf eine Situation betrachte, sage ich, hey, wie blöd war ich eigentlich, aber danach gesagt ist leicht, aber im Vorfeld gibt es meistens keine guten Ratschläge.
Richtig.
Sagen wir mal, der Simon hat jetzt seine, seinen Unfallbonus abbezahlt ja. Und wie ging es dann weiter, was dann passiert?
Startet wieder bei null und kurz bevor er die Schulden komplett abbezahlt hat, bin ich dann über einen alten Bekannten sozusagen in den Finanzvertrieb gekommen, also nicht mehr Makler, ja. Sondern Vertrieb, hatte aber immer noch nicht groß das Umfeld, also das lief so mittelmäßig. Und irgendwann habe ich mich gefragt, als ich so auf diesen Veranstaltungen saß, die haben immer über die Zukunft erzählt, wie das alles werden soll in der Finanzwelt, wollten aber, sobald man was anders gemacht hat, immer gesagt, nee, mach mal lieber das und das, was wir eh schon immer gemacht haben. Also quatsch mal Leute an auf der Straße und diese typischen Finanzsachen halt. Mhm. Und das war mir immer zuwider. Ich wollte mich da irgendwie nicht so, konnte ich einfach auch nicht. Ja. Und dann habe ich gesagt,
okay. Das ist auch nicht für jeden Typen was.
So ist es. Das hat mich auch gestört. Also da im Finanzvertrieb ist nicht immer der am meisten Fachwissen hat, der erfolgreichste, sondern manchmal sogar im Gegenteil. Und ja, ich war durch mein Fachwissen etwas gebremst, sagen wir mal so. Und dann habe ich gesagt, okay, cool, ich will mehr Leute erreichen, weil irgendwie habe ich ja Fachwissen. Also nehme ich mir was, was jeder braucht, aber wovon keiner Ahnung hat. Das hatte mir mein Mentor damals gesagt, das sind die richtigen Geschäfte. Und dann habe ich gesagt, okay, cool, Steuer ist doch ein Thema. Das habe ich mir selber beigebracht damals, wegen der Selbstständigkeit. Ja. Wieder Thema Autoritätsproblem. Ich wollte jetzt nicht irgendeinem Steuerberater mein Geld in den Rachen werfen, sondern ich bringe mir das selber bei. Und das hat so gut funktioniert, weil ich es mir selber beigebracht habe, dass ich dann anscheinend auch ganz gute Videos darüber gemacht habe. Mhm. Und so haben wir gestartet auf YouTube mit Tutorials zum Thema Elster, furztrocken. Und wenn ich heute die Videos sehe, denke ich, wie konnte man das schauen?
Geil, das habe ich noch nie gesehen. Das werde ich mir im Nachgang direkt mal anschauen.
Musst du mal anschauen. Erste Video, Werbungskosten in der Steuererklärung. Mhm. Ach, das habe ich direkt vor Augen. Ja? Mhm. Schau es dir mal an.
Ja, sehr 2016. Geil. Das gefällt mir richtig gut. So, und du hast gerade von wir gesprochen. Wer ist wir?
Damals noch mit einem Schulfreund. Saß dann im Garten, weil schneiden kann ich nicht und ich wollte es aber gleich ganz gut machen. Mhm. Die Videos sehen heute lächerlich aus, aber für die 2016er Jahre eigentlich ganz okay.
Wahnsinn nice.
Ja, relativ. Ja. Ja. Also wir haben es schon im Büro gemacht und einen Fernseher dahingestellt und die Licht...
Dafür ist schon super professionell, ehrlicherweise.
Ja.
Das kriegen manche jetzt noch nicht hin.
Ja, danke, dass du es sagst. Vielleicht ist es wirklich so. Aber da habe ich dann überlegt, auch über Facebook gesehen, ach cool, ein Kumpel von mir, alter Schulfreund, ewig nicht gesehen, aber der macht irgendwas mit Videos. Und dann habe ich den eingeladen, gesagt, komm, wir setzen uns mal in den Garten zu einer Flasche Wasser und ich habe da was vor, ich will Videos darüber drehen und ich sage dir gleich, wir werden damit jahrelang nichts verdienen und ob wir überhaupt irgendwas damit verdienen, weiß ich nicht, aber lass mal machen bitte.
Und er hat gesagt, geil.
Er hat nochmal darüber nachgedacht, aber meinte, irgendwie klingt's cool. Und er hat aber gar nichts mit Finanzen zu tun und meinte, oh, weiß nicht, ob ich da nicht einschlafe, wenn du denn da über die Finanzen erzählst. Aber wir haben gestartet und er war super zufrieden. Wir haben das jahrelang zusammen gemacht. Mittlerweile ist er ins Angestelltenverhältnis gegangen und ich mache sozusagen allein und habe jetzt Mitarbeiter dafür. Mhm. Wir sind ein kleines Team, haben das aufgebaut. Aber damals zu zweit, wie so ein Schülerprojekt ein bisschen. Lass doch einfach mal starten.
Gemeinnützig.
Ja, genau, gemeinnützig. Ich habe es vor kurzem in einem Video gesagt, wir hatten nach einem Jahr 1200 oder 1800 Follower, ich weiß nicht mehr ganz genau, nach einem Jahr YouTube-Videos machen. Ich glaube, da hätten 90% der Leute aufgehört. Nach zwei Jahren hatten wir 8000 Follower knapp. Spätestens da hätte man aufgehört.
Ja, wobei 8000 auf YouTube auch schon wesentlich wertvoller ist als auf Instagram.
Definitiv. Ja. Und damals sowieso auch. Das hat ja war noch 2018 dann. Aber natürlich nichts verdient, nur reingebuttert. Das ganze Umfeld sagt, bist du bekloppt. Du hast doch deine Beratungsfirma, mach das.
Ja.
Also dementsprechend, ja, aber irgendwie...
Gegen die Konvention ist immer schwierig.
Ja.
Und gibt es jetzt den einen oder anderen, der dir auf die Schulter klopft und sagt, ich habe es dir doch immer gesagt, du hast es im Blut?
Tatsächlich, obwohl es jetzt doch anders ist, die sagen einfach nichts mehr.
Ah ja, okay.
Ja, das ist so. Eine Zeit lang, wo man kein Geld damit verdient, da kam immer die Frage, ja, verdienst du denn schon Geld damit? Jetzt könnte mich jemand fragen, ich hätte auch eine ganz gute Antwort dazu, aber die Frage kommt nicht mehr, ja.
Simon, verdienst du denn Geld damit?
Ach Tobi, ganz gut.
Sehr gut, das freut mich sehr.
Ja.
Das Universum ist gerecht zu dir. Du hast es danach gefragt. Ich habe letztens einen Spruch gehört, der hat mir gut gefallen. Wir müssen uns verdienen, was wir wollen.
Cool.
Und ja, das hast du offiziell damit gemacht, weil du 4 Jahre da reingesteckt hast und dann ging es los. Ja. Das heißt, YouTube, 8000 Abonnenten, hast gedacht, ich bin der Shit jetzt. Jetzt mache ich auch Insta oder wie kam so dieses Thema von lang auf Short Format?
Wir haben dann noch weiter YouTube gemacht über Jahre und haben Insta und auch TikTok gar nicht so beachtet, komischerweise. Und dann habe ich aber festgestellt, hey, da kommt eine ganz neue Generation an Finfluencern, damals hießen die nicht so, dann einfach an Boys, die richtig Content raushauen. Ja. Mädels auch, ja, aber die Männer waren da einfach damals noch viel stärker vertreten, muss ich zugeben. Und die hintereinander weg einfach dieses Short-Format gemacht haben. Und mir als YouTuber dachte ich so, naja, ich kann doch jetzt nicht in 30, 40 Sekunden ein Video erklären, weil ich sonst in 4 Minuten mache. Aber irgendwie habe ich dann bei denen gesehen, das geht richtig schnell. Ein Immo-Tommy 100.000 nach kurzer Zeit, ein Steuerfabi damals 50.000 nach kurzer Zeit. und habe gedacht, was denn da los? Habe es aber immer noch nicht so ernst genommen.
Ja.
Und irgendwann, als ich gesehen habe, ich glaube, Steuerfabi war der ausschlaggebende Grund tatsächlich. Er weiß es nicht. Jetzt weiß er es vielleicht, wenn er zuschaut.
Ich glaube, er ist der ausschlaggebende Grund für viele.
Für viele, ja. Also zumindest bei mir für TikTok gewesen, weil ich gesehen habe, in einem Jahr 200.000-300.000 Follower, glaube ich, sind es dann gewesen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich dann doch irgendwann starten. Dann hat es immer noch gedauert. Aber wir haben ganz gut aufgeholt. Und ich bin froh, dass ich gesehen habe, wie cool es bei den anderen lief. Dementsprechend konnten wir es kanalisieren und dann eben auch auf TikTok und Instagram machen. Instagram kam aber noch viel später. Wir haben dann erstmal nur TikTok gemacht.
Was ich ganz cool finde tatsächlich, es gibt ja auch inoffizielle WhatsApp-Gruppen, in denen sich der ein oder andere Influencer gruppiert.
Ja.
Und die sind sehr supportive.
Ja.
Und das finde ich sehr geil. Und das hätte ich auch tatsächlich nicht gedacht, wirklich nicht. Weil viele Gossenboys sich vermischen.
Ja.
Und ist ja so, muss man ehrlich sein, alle, die drin sind, sind lustig. Und aber es funktioniert hervorragend und es werden Tipps geteilt und Tricks geteilt und man darf fröhlich voneinander profitieren, versus sich gegenseitig schlecht zu machen.
Danke, das
ist
eine sehr coole
Geschichte, tatsächlich ist, weil Deutschland ist nicht bekannt dafür, dass man sich in jeder Hinsicht supportet.
Ja. Und insbesondere im Finanzbereich auch noch. Das ist mein Erfahrungswert, weil da ist es immer gefühlt ein Gegeneinander, selbst in den eigenen Strukturen die Leute. Mhm. Und keiner gönnt dem anderen es so richtig, obwohl immer geklatscht wird. Und das hat mich super...
obwohl immer geklatscht
wird. Ja, da, ne, vorne werden alle gefeiert, aber eigentlich mag die keiner, die da vorne stehen. Weil die sind ja erfolgreicher vielleicht. Und das ist ein Punkt. Und da muss ich heute auch... Also ein Fabi, ein Luca Finanzhacker, mega. Hätte ich mich mit dem nicht vor einem Jahr, anderthalb unterhalten auf einem Treffen und wäre dann auch in die Gruppe gekommen.
Komm in die Gruppe.
Komm in die Gruppe, Porsche Cayman S, ja. Aber
schade, dass wir keine Rolexes anhaben.
Nein. Oh, nee, ja.
Bei mir läuft auch nicht Garmin.
Ich weiß auch nicht, ja, Seiko. Also, was ist da los?
Psycho.
Aber, Psycho, ja. Aber den konnte ich fragen, der hat mir gesagt, ja, mach doch das und das.
Ja.
Und der war so offen, das fand ich so cool und war für mich einfach ein Moment, wo ich gesagt habe, das ist doch anders, als man es sonst eigentlich kennt.
Ja, der hat mir auch schon sehr gute Tipps gegeben. Grüße gehen raus an den Finanzhacker.
Auf jeden Fall.
Ja, also mega spannend. Das heißt, du hast dann da angefangen. Ich habe das dich ja relativ früh schon da gesehen und du hast einfach ein super Wachstum gehabt. Hattest du von vornherein deine Strategie oder hast du einfach mal gesagt, hey, ich probiere einfach jetzt mal aus und guck mal, was wird?
Ja, tatsächlich. Also die Strategie war schon, es ein bisschen anders zu machen. Mhm. Also damals war, also dieser Duett-Stil war schon angesagt sozusagen, aber viele haben es halt einfach gedreht oder haben die Screenscreen-App von TikTok selber benutzt zum Beispiel. Also es war qualitativ einfach nicht ganz so hochwertig, sagen wir mal.
Ihr merkt schon, der ist ein smarter Bro.
Ja, ja.
Du hast gemerkt, diese Greenscreen-App, diese Funktion von TikTok war nicht so hochqualitativ.
Und einfach nicht so qualitativ hochwertig, genau. Und das könnten wir doch anders machen. Wir hatten das Equipment von YouTube, dementsprechend alle Lampen an, richtige Kamera nehmen sozusagen.
Kein Handy, Frontalkamera, sondern eine richtige Kamera.
Das ist es. Vor allen Dingen auch Ton, das war auch so ein entscheidendes Ding, so ein Richtmikro wirklich zu haben und das dann mit einer gewissen Professionalität anzubringen, andere Formate reinzubringen. Wir haben so dieses Thema auch, das ändert sich im, das haben wir irgendwo mal aufgeschnappt und dieses
das Monatsformat. Das Format ist, glaube ich, von vielen Leuten gerne lizenziert worden.
Lizenziert, absolut. Es gab sogar in der Anfangszeit Credits vom einen oder anderen, der das reingeschrieben hat. Aber
und dann wurde vergessen, wo es ursprünglich herkommt.
Vielleicht, weil das war wirklich cool erfolgreich, also muss ich so sagen. Läuft auch bis heute noch sehr gut, aber auch weniger. Aber das waren Punkte, die gut funktioniert haben und dann haben wir auch in einem Jahr, ich glaube, 550.000 Follower auf TikTok gemacht, zu einer Zeit, wo die anderen schon 600.000, 700.000 hatten. Also das war ganz cool, wie wir da den Markt doch erobert haben.
Wenn man jetzt drauf schaut, denkt man, Alter, der war schon immer dabei, weil er einer von den Großen ist, der Finanznerd. Mega spannend. Du hast jetzt vorher gesagt, wenn das Fernsehen anruft.
Ja.
Wie war das, als das Fernsehen angerufen hat?
Unfassbar eigentlich. Und das war ein also die sind über YouTube auf mich aufmerksam geworden noch und haben angerufen, weil Redakteure vom Fernsehen, das kann ich nur jedem geben, der irgendwie mal in die Richtung gehen will, die suchen händering gute Leute. Die wissen nur nicht, wo sie sie finden. Ja, da kommt der Redakteur in die Sitzung oder der Chefredakteur und sagt, wir haben das Thema, bis morgen muss was stehen. So in der Art. Und dann suchen die. Und mittlerweile googeln die immer mehr und die schauen auf YouTube und anderen Formaten. Habe ich jetzt so viele Redakteure kennengelernt und darüber haben die mich auch gefunden. Haben gesagt, cool, wir wollen hier so ein Versicherungsthema machen. Im Sat.1 Frühstücksfernsehen damals. Das ist so trocken, aber du kannst das halbwegs cool rüberbringen. Das haben wir schon im Video gesehen. Und darüber wurde die Brücke geschlagen. Ich war mega aufgeregt, dachte live.
Ich wollte gerade fragen, ob du Muffensausen hattest.
Mega, wirklich. Ich habe kurz vorm Auftritt.
War das live?
Live, 400.000, 500.000 Zuschauer, je nachdem, manchmal auch nur 350.000. Aber was anderes als YouTube, weil da machst du das mit deinem Kumpel irgendwie, der drückt auf Aufnahme und du schneidest halt den Mist raus.
Ist halt in der Komfortzone absolut drin.
Definitiv. Und ich habe denen vorher gesagt, 10 Sekunden vorher, bevor es losgeht, sage ich denen, Leute, ich
muss kotzen.
Das wäre gut gewesen. Ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt, Tobi, wirklich. Und dann sagt der Typ einfach zu mir:
überragend.
Kein Problem, Simon, wir sind live, ist gut für die Quote.
Beste Antwort.
Beste Antwort, weil ich war so...
Aber das ist fast schon ein Pattern Interrupt. Das ist fast schon ausgebildet, psychologisch gut gemacht von dem Kerl.
Du erkennst das ja im Nachhinein. Ich habe lange gebraucht dafür, weil für mich war das schockierend in dem Moment. Aber es war genau das
Richtige, was er gemacht hat. Aber er hat recht, das ist gut für die Quote.
Ja.
Wenn du erklärst, dass eine BU wichtig ist und umfällst, dann unterstreichst du nur das Argument deutlich.
Experte kippt um, ja. Erschlagen von seiner eigenen Trockenheit.
Zum Glück hatte er eine BU.
Genau. Also das hätte gepasst und dementsprechend ging das weiter. Es hat gut funktioniert. Mittlerweile wäre ich da wirklich regelmäßig zum Glück eingeladen, wenn die dieses Thema nehmen. Und andere Sender kommen dann natürlich auch. Galileo haben wir gemacht, ZDF Morgenmagazin. Also viele Sachen, die sich daraus ergeben, macht wirklich Spaß.
Mhm. Brandet dich natürlich und deine Expertise auch toll.
Ja, extrem.
Weil kannst du schreiben, bekannt aus.
Ja, in dem Fall auch wirklich.
Ja, in dem Fall auch wirklich. Ist gut, dass du sagst, die meisten schreiben es einfach drauf.
Ja, ja, richtig, ja.
So, auf der Cashflow Conference kann man dich ja auch antreffen.
Unbedingt.
Da freuen wir uns schon drauf. Ich glaube, deine Story ist auch bewegend für viele, die auch vielleicht nicht in den besten Verhältnissen aufwachsen und Probleme haben und auch sagen, hey, ich bin nicht irgendwie dem Löffel im Mund oder wie gibt's das Sprichwort?
Ist so ähnlich, ja.
Keine Ahnung.
Jeder weiß, was du meinst. Ja.
Mit Cash in the Tash geboren worden und ich finde auch, umso mehr ich mich mit Leuten beschäftige und umso mehr ich Lebensläufe sehe, wer irgendwie Struggle hatte und kämpfen musste, der wird erfolgreicher und ist auch glücklich damit danach auch.
Ja.
Versus er hat es hingestellt oder sie hat es hingestellt bekommen. Deswegen ist der Weg, den du gegangen bist, glaube ich, super motiviert für viele andere Leute.
Ich hoffe.
Bevor wir hier schließen heute noch, dich findet man ja nicht nur auf den sämtlichen Kanälen, die wir hier in den Shownotes verlinken, sondern dich findet man auch im Bücherregal.
Ja, tatsächlich. 100 Steuertipps und Tricks gibt es mittlerweile in der dritten Auflage jetzt.
Ja.
2023, 2024. Einfach mal die wichtigsten 100 meiner Meinung nach für ganz normale Menschen da draußen erklärt. Immer mit einer kleinen Hinweisbox, wie man auch noch das Ding einträgt in der Steuererklärung. Ja. Also wirklich so praxisnah wie möglich, zumindest versucht. Und bin ich sehr stolz drauf.
Ja. Ah, sehr cool, ja. Also für alle die da noch mit ihrer Steuererklärung sich Gedanken machen, ob sie überhaupt eine machen, auf jeden Fall mal eine machen. Und wenn ihr sie macht, vielleicht Fachliteratur zur Hand nehmen, findet ihr wahrscheinlich auf allen Plattformen, die es so gibt im Internet.
So ist es, ja.
Sehr cool. Abgesehen von dem Buch, liest du viel sonst?
Tatsächlich nicht mehr so viel. Ich habe eine Zeit lang sehr viel gelesen. Ich bin jetzt so ein blinkes Typ, so ein zusammengefasst.
Und aber du bist auch ein Optimierer, habe ich jetzt schon gemerkt, gell?
Definitiv. Also weil die Zeit, die ich habe sozusagen, die ist endlich. Das muss ich selber erfahren in meiner Familie. Und dementsprechend will ich Dinge einfach besser machen und besser nutzen.
Ja.
Weil vielleicht ist wirklich morgen vorbei, ist ein doofer Spruch, aber ich habe es leider erfahren.
You never know.
Es ist so. Und dementsprechend Dinge zu optimieren, ein bisschen anders zu machen und sich eben nicht aufhalten zu lassen, weil man sagt, naja, ich habe jetzt diese Möglichkeit nicht oder jene Möglichkeit nicht oder ich habe nicht die Voraussetzung. Ich glaube da wirklich nicht dran und für mich konnte ich diese Hürden überwinden. Ich hoffe, dass es auch ganz viele andere machen und wenn ihr mich zum Beispiel auf der Cashflow-Konferenz trifft, fragt mich, ich erzähle es euch gerne nochmal.
Ja, geil. Dazu kann ich auch nur ermuntern. Der Simon ist ein super zugänglicher Typ und nett und kann mit jedem. Deswegen, falls ihr ihn trefft, gerne auf ihn zugehen und direkt ein Bild machen, aber ihn nicht zu markieren zu vergessen. Gell? Das ist ganz wichtig, weil die Reichweiten ausbauen. In dem Sinne würde ich heute schon schließen, Simon.
Sehr gerne.
Vielen Dank für deinen Besuch hier heute in unserem mobilen Podcast-Studio in Berlin. Ich freue mich sehr, dich auf der Cashflow-Conference wiederzusehen. Ich glaube, der ein oder andere Zuhörer auch und falls es euch gut gefallen hat und ihr noch jemanden kennt, der vielleicht eine ähnliche Story hat, gerne die Folge weiterleiten und gerne bewerten. Vielleicht auch 2-3 Mal mit verschiedenen Accounts, damit die Bewertungen hochgehen. Das hilft uns sehr. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.